Ja, auch von meiner Seite möchte ich euch ganz herzlich grüßen, die ihr da seid und auch die, die weiter weg sind. Und doch sind wir alle miteinander verbunden durch den Glauben an unseren Herrn. Und das ist wirklich wunderschön. Wenn ihr mich hier vorne seht, dann denkt ihr wahrscheinlich, es geht auch wieder in der Apostelgeschichte weiter, dass ich darüber predigen will. Und das stimmt auch. Wir werden weitermachen im Text in der Apostelgeschichte. Doch zuvor will ich euch noch weiter zurück entführen. Wir gehen 700 Jahre weiter vor der Apostelgeschichte. Da sind wir bei Jesaja und schlagen das 42. Kapitel auf. Das sind Verse, ja, wo vom Messias gesprochen wird, dass Gott derjenige sein wird, der seinen Messias rufen wird, berufen wird und auch auf die Welt senden wird. Und da lesen wir in Jesaja 42 die Verse 5 bis 7. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entsproßt, der dem Volk auf ihr dem Atem gab und dem Lebenshauch denen, die auf ihn gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Das ist eine wunderbare Verse, die hier uns übermittelt werden, wo Gott sich vorstellt, erst einmal als den Schöpfer der Welt. Und als Schöpfer, der alles gemacht hat, konnte er auch allem, weil es seine Macht entspricht, Leben einhauchen, sodass jedes Geschöpf, das heute lebt, durch ihn lebt. Er schuf und gab Leben, wem er wollte. Und dann sehen wir in Vers 6, dass Gott jemanden berufen wird, dass er eine Person berufen wird, die auf diese Erde kommen soll, der Messias. Und dass es ihm einen Auftrag mitgibt. Der Auftrag war, er wird die Verheißungen des Bundes mit Israel erfüllen und er wird ein Licht für alle Nationen sein. Und dann in Vers 7 sehen wir die Lage, in dem damals Israel, aber auch die Nationen eigentlich stecken. Sowohl Israel wie auch die Heiden, die Nationen, brauchen eine Erlösung. Sie brauchen eine geistliche Erlösung. Sie sind unerlöst und getrennt von Gott. Und Gott hat das gewusst. Und deswegen hat er jemanden berufen, der eben das in Ordnung bringen soll. Und hier wird uns gesagt, wie die Lage der Menschen ist. Es wird gesagt, sie sind blind und erkennen die Schwierigkeit, die Notlage, in der sie sind, nicht. Sie können auch Gott nicht sehen. Sie sind gebunden in ihrem natürlichen Denken, was sie haben, und können auch Gottes Wege, Gottes Wesen nicht verstehen. Und sie sind in Ketten gehalten, in der Macht der Finsternis, sodass es ihnen unmöglich ist, in diesen Ketten Gottes Willen zu tun. Das ist die Aussage, die wird komprimiert hier in Jesaja weitergegeben. Wir schlagen aber jetzt mal Galaterbrief auf. Da wird uns aufgezeigt, dass diese Verheißung, die 700 Jahre vorher eben gemacht wurde, dann in Galater nochmal aufgegriffen wird, dass es dann erfüllt wurde von Gott. In Galater 4, die Verse 4 bis 5, heißt es dann, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufe, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Das ist jetzt die Zeit, wo diese Prophezeiungen im Alten Testament sich erfüllt haben. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er ist öffentlich aufgetreten auf dieser Welt. Jeder konnte das sehen. Und er hat gewirkt. Viele, viele, viele Zeichen und Wunder wurden gewirkt, die wir heute noch nachlesen können in den ganzen Evangelien. Und er hat den Armen die Verkündigung der frohen Botschaft wiedergebracht. Im Johannesevangelium 8. Kapitel spricht er auch, er ist das Licht dieser Welt. Und er ist als Licht in diese Welt gekommen, dass die Menschen eben an ihm das Licht sehen sollen. Und im Kapitel 9 im Johannesevangelium lesen wir dann eine Geschichte, wo der Herr einen Blindgeborenen das Augenlicht gibt. Also er macht einen Brei, streicht sie ihm auf die Augen und sagt, geh in den Bach Siloa und wasche dich dort. Und wo er da hingegangen ist und sich gewaschen hat, konnte er sehen. Und dann sind die Menschen gekommen und haben gesagt, ja, du bist doch der Bettler, dem wir immer Almosen gegeben haben. Wie kann es sein, dass du siehst? Ich weiß es nicht. Ein Mann ist gekommen, hat mir dieses und jenes getan, hat gesagt, ich soll mich waschen und jetzt sehe ich. Dann hat man ihn natürlich auch zu dem Hohen Rat gebracht und hat gesagt, irgendwas ist passiert, die müssen das untersuchen. Und die haben ihn untersucht und haben gesagt, was genau ist passiert, wie konnte das geschehen? Ja, der Mann hat einen Teig gemacht, hat ihn auf meine Augen gestrichen, jetzt sehe ich, das kann kein Mann von Gott sein, denn der hat es an Sabbat getan, das muss ein sündiger Mensch sein. Und in Vers 25 sagt dann der Mann, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe ich. Und das ist eine wunderbare Botschaft. Der konnte gar nichts anderes sagen, aber das ist diese Botschaft, die mir heute auch der Welt sagen können. Wie du Jesus Christus einordnest, das ist deine Sache. Ich kann nur davon bezeugen, was mit mir geschehen ist. Ich war blind und jetzt sehe ich. Der Mann gab die einzige Antwort, die eigentlich auch heute die einzig wahre Antwort ist. Und in der Apostelgeschichte, und jetzt steigen wir in Apostelgeschichte ein, da sehen wir, dass es den Aposteln damals genauso erging wie diesen Mann. Auch die Apostel haben Zeichen und Wunder getan, wo sie gewirkt haben. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen, weil sie die Zeichen und Wunder gesehen haben. Und sie haben das Evangelium von Christus dann verkündet. Aber es gab viele, die gesagt haben, boah, das kann nicht sein, das müssen wir untersuchen. Und sie haben sie in den Hohen Rat gerufen. Zweimal waren sie da und haben sie ihnen verboten, weiter im Namen vom Herrn Jesus zu sprechen. Und wir lesen in der Geschichte weiter. Wir waren bis Vers 29 im 5. Kapitel kommen und lesen heute die Verse 29 bis 32. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Mal soweit. Ich werde das nächste Mal nochmal eine andere Predigt genau aus dem gleichen Text nehmen. Aber heute ist es mir wichtig, mit euch darüber nachzudenken, warum haben die Menschen damals und warum lehnen die Menschen heute immer noch die Gabe der Vergebung ab, von der wir hier auch gelesen haben. Und so wird auch die Predigt überschrieben. Die Gabe der Vergebung, wir werden sie in drei Abschnitten wieder durchgehen. Die erste ist die menschliche Blindheit. Die Notwendigkeit der Vergebung erkennen die Menschen nicht. Die zweite, die menschliche Gebundenheit. Die Menschen denken immer noch, dass sie selber sich retten können, aber sie sind nicht dazu in der Lage. Und drittens, Gottes Gabe der Vergebung, sie führt uns letztendlich ins Licht, sie führt uns in die Gemeinschaft mit Gott. Die Blindheit der Menschen. Ja, warum soll ich an eine Versöhnung mit Gott glauben? So denken viele Menschen und die begreifen das nicht, warum wir das nötig haben. Und Petrus und der Apostel antworten hier. In Vers 31 lesen wir eben, diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und zum Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Israel hat sowohl seinen König als auch seinen Erretter abgelehnt. Warum haben sie das gemacht? Weil sie nicht geglaubt haben, dass sie Vergebung vor Gott nötig haben. Sie haben gedacht, sie sind privilegiert und sie kommen irgendwie schon ans Ziel. Sie brauchen die Vergebung nicht. Aber wie ist das heute? Wo suchen die modernen Menschen um uns herum nach Lösungen für ihre Probleme? Und die Probleme in dieser Welt sind ja vielschichtig. Wir erleben, wie die Menschen ja wegen dieser Klimaerwärmung auf die Straßen gehen. Wir erleben, welchen Aufstand es gibt wegen den Pandemie-Maßnahmen, die getroffen werden. Wir erleben, wie aufgerüstet wird in allen verschiedenen Ländern und Krieg und Kriegsgerüchte entstehen. Wir erleben Hunger und Not und Krankheiten. Und woher erwarten wir Hilfe für all diese Probleme? Wir Deutschen haben einen Stichtag. Der 26. September, da finden nämlich die Bundestagswahlen statt. Und jeder erwartet von uns, dass wir die Partei auch wählen, die diese Punkte in Angriff nehmen und Lösungen schaffen. Und es ist gut, dass wir eine Regierung haben, die Ordnung und uns vom schlimmsten Chaos auch befreit, die Ordnung hervorbringt. Aber wird sie uns letztendlich die richtigen Lösungen bringen? Wir hoffen ja doch alle, dass sie Maßnahmen in Kraft treten, die wirklich mal greifen, dass es wirklich mal vorangeht. Und die politischen Parteien konkurrieren ja heute schon untereinander und werben um ihre Stürme. Wer hat die beste Lösung für unsere Probleme? Aber dabei vergessen wir oft, dass es nichts Neues unter dieser Sonne gibt, um uns wirklich wahre Lösungen für die Probleme zu geben. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen politischem Programm und dem Evangelium? Ich kann beides wählen und beides erfordert von mir ja auch eine Stimme. Nun, ein großer Irrtum liegt oft daran, dass der moderne Mensch allererstes denkt, er braucht Gott ja gar nicht. Gott ist völlig nebensächlich und ich will eigentlich Gott gar nicht in mein System, in mein Denken mit einbeziehen. Da hat Gott erstmal gar keinen Platz. Der zweite Punkt ist dann, ja, wenn ich aber Menschen gewinnen will, die religiös sind und die an Gott glauben, dann versuche ich das natürlich in mich aufzunehmen, aber ich habe oft falsche Vorstellungen von Gott und falsche Erwartungen an ihn. Und ein großer Irrtum ist dann auch, sie halten an dem Denken fest, dass ihre Probleme, die sie in ihrer gegenwärtigen Zeit haben, einzig und allein Probleme dieser Welt sind und auch in dieser Welt geklärt und bereinigt werden müssen. Das Problem von ökologischem Ungleichgewicht, dass die Natur zerstört wird, muss man eben in der Natur angehen. Das Problem des politischen Streitigkeiten muss man politisch angehen. Die soziale Ungerechtigkeit, die muss man sozial angehen. Und so weiter und so weiter. Wir denken, dass wir unsere Probleme auf unserer Ebene nur lösen können. Aber was lehrt uns Gottes Wort? Und da sehen wir eben schon ganz am Anfang, schon die erste Sünde des Menschen war der Bruch mit Gott. Der Mensch hat die Beziehung zu Gott, die er gehabt hat, zerbrochen. Er ist aus dieser Beziehung getreten und dann ist sein Leben um ihn herum zerbröckelt und das Chaos ist entstanden. Und jetzt meinen wir, dass wir auf dieser Ebene wieder alles in Ordnung bringen. Nein, das Chaos ist dadurch entstanden, dass wir aus der Beziehung getreten sind, die wir mit Gott gehabt haben. Und es gibt Tatsachen, die uns die Bibel berichten. Eine Tatsache ist einfach, dass wir von Gott geschaffen wurden. Und wir wurden nicht nur ins Leben gerufen, sondern wir wurden so geschaffen, dass wir eine Beziehung, ein Gegenüber mit Gott eingehen. Das war das, was Gott mit uns möchte. Wir sollten seine Gefährten sein. Eine weitere Tatsache ist, wir müssen auch begreifen, dass wir von Gott völlig abhängig sind. Wir sind nicht autonom und sind nicht in der Lage, alles zu kontrollieren. Wir können zwar vor Gott fliehen und du kannst dich verstecken, aber da Gott alles geschaffen hat, ist auch die Finsternis nicht Finsternis bei Gott. Und es ist die Tatsache, wir stehen nicht über Gott, sondern wir stehen unter Gott. Und damit stehen wir auch unter seiner Herrschaft, unter seinem Gesetz, die auch dann noch greifen, wenn wir versuchen, Gott abzulehnen oder Gott abzuschaffen. Dann greifen trotzdem noch seine Gesetze. Wir denken, wenn wir uns nur weit genug von Gott entfernen und wenn wir Gott vielleicht abschaffen oder ans Kreuz nageln, dann sind wir endlich dieses Problem los. Dann haben wir endlich Freiheit und Frieden. Wir haben ein Kapitel abgeschafft und können uns den wirklichen Problemen angehen. Aber in unserem Denken, dass wir gegen Gott kämpfen müssen, vergessen wir oft, dass wir eigentlich gegen unser eigenes Wesen kämpfen. Denn wir sind für Gott geschaffen und nicht geeignet, autonom zu leben. Wir schlagen miteinander Epheserbrief auf. Da finden wir das nochmal ganz schön aufgereiht von Paulus. In dem Epheserbrief, 4. Kapitel, lesen wir mal die Verse 17 bis 24, wo das nochmal herausgestellt wird von Paulus. Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert an Verstand, fremd am Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Hier wird gesagt, dass sie unwissend sind. Seitdem der Mensch sich von Gott getrennt hat, ist er von der Quelle der Wahrheit weggekommen. Er kann die Wahrheit nicht mehr erkennen. Und dann heißt es weiter, wegen der Verstockung ihres Herzens. Wir haben unser Herz so verfinstert und verstockt, dass das auch nicht mehr durchdringen kann. Sie sind abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Jetzt schwenkt er nochmal um auf die Christen. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt hat, der sich durch die betrügerische Begier zugrunde richtet. Also der Mensch richtet sich dadurch, dass er sich gegen Gott richtet, auch selber zugrunde. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also die Christen haben ein neues Wesen bekommen in sich, das nach Gott geschaffen ist, dass er in einer Gemeinschaft mit Gott leben kann. Und hier heißt es in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der natürliche Mensch und in der Welt, in der er lebt, ist so, wie er ist, weil wir im Widerspruch mit Gott leben. Deswegen erleben wir dieses Chaos um uns herum. Wegen unserer Unwissenheit und wegen unseres verstockten Herzens haben wir gehört. Und Michael, du hast uns heute ja auch wunderbar schon aufgezeigt, wie das anders gehen kann, dass das Glaube uns Wissen und auch einen Blick für Gott geben kann, dass unsere Herzen aufgetan werden. Aber diese biblische Botschaft widerspricht allen Denken von der Welt. Die Welt denkt und die sagt es euch auch. Was du brauchst, ist eine bessere Wohnung. Und dazu brauchst du eine bessere Arbeit. Du brauchst eine Umwelt, die dich dir anpasst. Also du brauchst eine bessere Umwelt um dich herum. Und du brauchst und brauchst und brauchst und brauchst. Aber das Wesentliche, was du wirklich brauchst, sagt uns keine Politik. Sagt uns die Welt nicht. Du brauchst Versöhnung mit Gott. Du musst mit Gott Versöhnung erleben, damit du in eine Beziehung mit ihm treten kannst. Das entspricht deinem Wesen. Und diejenigen, sagt uns die Bibel, die diese Beziehung eingegangen sind, die diesen Glauben an den Herrn Jesus kriegen haben, die erfahren das dann auch. Und die erfahren dann Frieden mit Gott. Und wer glaubt, der kann dann auch sagen, Segen, Glück, Freude hängt letztendlich immer von der Beziehung, die ich mit Gott habe. Wenn diese Beziehung, die vertikale Beziehung in Ordnung ist, dann erfahre ich all das, was andere verzweifelt suchen. Also das ist eben eine Blindheit von uns Menschen, dass wir eben denken, wir brauchen Gott nicht. Zum zweiten Punkt, die Gebundenheit des Menschen. Ja, wozu sollte ich Gott denn notwendig haben? Ich glaube an mich selbst. Ich bin meines Glückes eigener Schmied. Wir haben doch alles selber in der Hand, um unsere Sterne zu ordnen. So denken wir und sind doch gebunden. Und Gott weiß um diese Hilflosigkeit, um die Gebundenheit der Menschen. Und deswegen greift Gott ein, weil er das sieht. Er sieht diese Not und er weiß, wohin das führt. Und warum weiß ich das? Na, weil wir das in Apostelgeschichte eben gelesen haben. Ich lese nochmal den Vers 31. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und zum Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben, wisst ihr, dass der Mensch bedürftig ist nach Buße und Vergebung? Dass er diese zwei Dinge braucht? Und wisst ihr, dass der Mensch nicht in der Lage ist, diese Ressourcen von Buße und Vergebung aus sich heraus zu schöpfen, auch nicht aus dieser Welt? Denn sonst hätte sich ja Gott nicht aufgemacht, seinen Sohn gesandt, der ihnen genau das geben soll, Buße und Vergebung der Sünden. Ein Problem für unser modernes Denken ist eben, der Mensch ist meist davon überzeugt, alles selber machen zu können. Und so wurde der Mensch ja auch erzogen, so sind wir alle von unseren Eltern erzogen werden und das geben wir auch unseren Kindern weiter. Wenn du gut sein willst in der Schule, dann musst du lernen, dann schaffst du das, dass du durch die Schule kommst. Wenn du einen guten Beruf haben willst, dann musst du dafür dich sorgen, dass du eine gute Bewerbung ablegen kannst. Das ist alles richtig und ist auch nicht falsch. Nur wir denken, dass es immer alles an uns abhängt. Präsentiere dich stets immer mit deinen Qualitäten und deine negativen Sachen, die kaschieren wir schön. So würde man sich bewerben. Niemand schreibt in seine Bewerbung auch seine negativen Seiten hinein. Nein, du musst immer die Qualitäten herausstellen. Letztendlich wird auch gesagt, vertraue dir selbst und zeige, was in dir steckt. Das sehen wir jetzt momentan auch, wenn diese Europameisterschaften Fußball, da werden alle Mannschaften aufgefordert, an sich zu glauben und das Beste herauszuholen. Du musst auch in der Religion so vorgehen, wird uns gesagt. Du musst nur mit deinem ganzen Eifer Gott zufriedenstellen, deine Willenskraft und deinen Glauben einsetzen, dann wird auch Gott zufrieden sein. Und das Leben Jesu, wenn man sie darauf ansprechen, sagen sie, ja, das Leben Jesu ist schon interessant, das ist nicht unwichtig für uns. Er hat uns hier ein Beispiel gegeben. Wir wollen versuchen, diesem Beispiel gerecht zu werden und auch so nachfolgen. Und auf diesem Weg sind wir zuversichtlich, denn er wurde auferweckt von den Toten, so werden wir auch auferwecken. Wir müssen nur den gleichen Glauben haben, die der Herr Jesus hat. Und wenn ihr denkt, ich übertreibe jetzt, ich habe eine ganze Seite aus dem Allgäuer Zeitung rausgenommen, wo eben genau das widerspiegelt, was der moderne Mensch denkt. Da geht es in dem Artikel am Mittwoch, was im Allgäuer. Die Kirche wird völlig bedeutungslos. Über den Zustand der Katholizismus in Deutschland kann er ziemlich zornig werden. Der Oberammergauer Passionsspielleiter Christian Stückel orientiert sich lieber an Jesus selbst. Hört sich super an und schön, aber wenn man dann nachliest, wie orientiert er sich an Jesus, dann lesen wir hier, die Passion stellt ja, also durch eine Frage vom Reporter, stellt ja auch die ganze große Frage nach Schuld, Sühne, Leiden, Erlösung. Wie vermittelt man das einem säkulären Zeitgenossen? Stückel sagt dann, ich habe mich immer mehr entfernt von theoretischen Begriffen wie Schuld, Sünde, Sühne. Ich orientiere mich an dem Jesuswort. Wenn ihr Glauben habt, dann könnt ihr Berge versetzen und die Welt verändern. Wenn die Zuschauer merken, dass dieser Jesus wirklich für etwas kämpft, dann ist dieser Glaubensansatz durch seinen Tod sind unsere Sünden vergeben nebensächlich. Die Religion muss zu uns ins Boot steigen. Sie muss zeigen, was möglich ist auf dieser Welt. So denken die Menschen, die nicht gewurzelt sind im Evangelium. Du musst die Religion hineinnehmen in dein Lebensboot und da musst du dir zeigen, was möglich ist. Denn wir wollen schon Gott einen guten Mann sein lassen. Aber unser Wille soll entscheiden, wo es hingeht. Mein Wille entscheide. Mein Wille soll geschehen. Und das ist Religion. Das ist eine falsche Sicht aufs Evangelium. Man versteht das Evangelium falsch. Man sieht den Menschen und Gott aus einer völlig falschen Perspektive. Die Menschen sagen, ja, Gott ist ja Liebe und er liebt doch die Welt. Und wenn mal ein paar Menschen pubertärisch Gott ablehnen und vielleicht auch nicht an den Himmel glauben, so bin ich doch davon überzeugt, am Ende wird alles gut und jeder kommt in den Himmel. Da wollen wir einfach, dass das so sein soll, weil das unser Wille ist und wir uns das so einfach romantisch und schön vorstellen. Aber ist das wirklich so? Und unser Text im Apostelgeschichte sagt es eben ganz klar, dass es nicht so ist, denn in Vers 31 heißt es, diesen hat Gott zu den Menschen gesellt. Nur durch diesen ist es möglich, dass der Mensch Rettung der Sünden erfährt, Vergebung erfahren kann. Gott allein gibt und gewährt und wirkt Vergebung. Da können wir Menschen machen, was wir wollen. Ja. Der Mensch kann aus sich heraus zur Vergebung seiner Sünden nichts beitragen. Gott muss sie ihm gewähren. Warum? Ja, reicht denn das Gute im Menschen nicht aus, wenn die Menschen, wird es nicht toleriert, wenn die auch was Gutes tun und auch Menschen helfen. Na, der Mensch, sagt uns die Bibel, der kann nichts Gutes tun, weil er in Gottes Augen geistlich tot ist. Und ein Toter kann nichts Gutes hervorbringen. Das sagt uns die Bibel. Der Mensch ist gebunden in seinem Vergehen, in der Sünde und wird in der Finsternis festgehalten, sodass er den Willen Gottes gar nicht tun kann. Und dazu schlage ich mit euch ein paar Stellen auf. Wir gehen ganz weit in der Menschengeschichte zurück und kommen ins erste Buch Mose, ins 6. Kapitel. Da steht die Menschheit kurz vor einer riesigen Katastrophe, der Sintflut. Und Gott hat auf die Menschen heruntergeschaut und dann lesen wir im 6. Kapitel die Verse 5 und 6. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf Erden gemacht hat. Also hier ist ein verheerendes Urteil von Gott über die Menschheit gesprochen, dass keiner imstande war, was Gutes hervorzubringen, sodass es Gott auch gereut hat. Gehen wir in der Geschichte weiter und schlagen die Mitte der Bibel auf im Psalm Vers 14. Da sagt David in einem ersten Vers schon, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch David hat es schon gesehen, dass der Mensch an sich in seiner Natur nicht mal in der Lage dazu ist, Gott wirklich zu sehen, der dann ihn auch ablehnt in seiner Härte des Herzens. Es gibt keinen Gott, da ist keiner. Und er verbringt auch nichts Gutes, sondern Böses. Und jetzt gehen wir ins Neue Testament, da schlagen wir dann den ersten Korintherbrief auf und gehen ins zweite Kapitel. Da wird uns eine Wahrheit eben über diesen natürlichen Menschen auch weitergegeben, warum das auch so ist, dass er Gott gar nicht erkennen kann und warum er auch nichts Gutes hervorbringen kann, wird im zweiten Kapitel, Vers 14 gesagt, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Hier wird uns einfach nochmal aufgezeigt, dass der natürliche Mensch von sich selber aus, wenn er das auch noch so versucht, gar nichts von Gott, von seinem Wesen und auch nicht von seinem Wirken wirklich erkennen kann. Und wenn auch Gott mal auftritt auf Erden, dass er letztendlich aus sich heraus das nicht wahrnehmen kann. Aber der Kern des Problems, den die Menschen eigentlich haben und warum sie auch Gott das Angebot ablehnen, das finden wir, wenn wir ein Kapitel weiter vorne lesen, im 1. Korintherbrief, den Vers 21, da heißt es, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, obwohl sie dazu in der Lage gewesen wären, wenn man die Schöpfung und alles anschaut, aber weil sie sich gegen das entschieden haben, ihr Herz verhärtet haben, haben sie Gott nicht erkannt. Da heißt es weiter, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glauben, die Glauben zu erretten. Das war der Weg, den Gott jetzt eingeschlagen hat, damit der Mensch Errettung findet. Nicht in der Weisheit der Welt, sondern in der Torheit der Predigt. Ein zweiter Punkt, wo sich Menschen oft immer irren, also in ersterlei Hinsicht, dass sie meinen, der Mensch kann selber Errettung hervorbringen. Und der zweite Punkt ist, dass sie eben meinen, ja, dass Gott in seiner Gnade, in seiner Liebe ja alle Menschen einfach so erretten kann. Und das stimmt eben auch nicht. Der Mensch kann auch keinen Erretter erzwingen von sich selber heraus, dass Gott retten muss. Gott ist Liebe, das ist richtig. Aber jeder, der meint, darauf würde sich Gott beschränken, dass er Gott der Gott der Liebe ist und damit alles gut wird, der kennt Gott nicht wirklich. Und er hat sich nie wirklich Gedanken gemacht, wie Gott ist. Es gibt kein größeres Problem im ganzen Universum, als wie genau das, wie kann Gott das machen, dass er sich mit den Menschen versöhnt und dass die Gemeinschaft von Mensch und Gott wieder eins wird. Warum ist das Problem so groß? Das liegt einfach daran, dass Gott nicht nur Liebe ist, in der Liebe möchte er natürlich Gemeinschaft mit den Menschen, sondern Gott ist auch heilig und gerecht. Und als ein heiliger und gerechter Gott kann er keine Gemeinschaft mit Sünde und Unrecht haben. Und Gott kann sich nicht ändern. Er kann nicht anders werden. Deswegen müssen wir uns ändern. Und wie kann Gott sündige Menschen vergeben? Und wie kann Gott in die Gemeinschaft mit sündigen Menschen treten? Das ist eine Frage, die man über die Jahrhunderte viel diskutiert hat und viele, viele Bücher geschrieben hat. Ich möchte gar nicht so lange heute in dem Punkt verweilen und möchte einen Bibelvers mit euch lesen, der das sehr gut widerspiegelt, was Gott für eine Weisheit hat, wie Gott das gemacht hat, dass er ein liebender und ein gerechter Gott bleiben kann und Gemeinschaft mit Menschen hat. Den Vers finden wir im Römer 3, dritte Kapitel. Die Verse 23, 26, aber ich lese von Vers 21 weg schon fürs bessere Verständnis und ich habe eine neue Genfer Übersetzung für diesen Vers verwendet, weil der einfach zum Verständnis heute einfach ein bisschen leichter ist. Und da lese ich von Vers 21, doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seine Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesus. Durch diese hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gott bleibt gerecht und ein liebender Gott, weil er der Sünden Schuld eingefordert hat von allen Menschen. Gott hat gesagt, ich verlange, dass für die Schuld der Menschen, dass die bestraft wird. Und deswegen kann er gerecht bleiben. Aber Gott hat einen Stellvertreter auf die Welt gesetzt, der diese Schuld auf sich genommen hat und der ganze Zorn Gottes über ihn hinweggegangen ist. Deswegen ist Gott gerecht. Und weil Gott gesagt hat, ich habe einen Stellvertreter, kann ein jeder, der sich vor ihm vertreten lässt, jetzt hat Vergebung der Sünden nehmen. Du wirst durch den Glauben mit Christus mitbegraben. Das tun wir bei der Taufe ja immer wieder bezeugen. Hineintauchen in den Tod des Christus, aber du wirst dadurch, dass er auch lebendig ist und wieder auferstanden ist, auch herauskommen und du hast das Leben in Christus auch wieder. Das ist das, was der Glaube tut. Die Stellvertretung, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und dass er lebt und mit ihm damit auch ich. Was brauchen wir, um in Gottes Gegenwart bestehen zu können? Wir haben gesehen, aus eigener Kraft kann das der Mensch nicht. Wir können nicht zu Gott hingehen. Wir wissen noch nicht einmal, wo Gott wohnt, wo er denn sich befindet. Und selbst wenn wir zu Gott vordringen könnten, dann könnten wir vor seiner Heiligkeit nicht bestehen. Also brauchen wir einen Vertreter. Einen, der natürlich unserem menschlichen Wesen vertreten kann und uns ähnlich ist. Wir brauchen einen Vertreter, der aber selber ohne Sünde ist, denn sonst könnte er vor Gott nicht bestehen in seiner Heiligkeit. Er muss Gott kennen, den Weg dorthin natürlich, aber er muss auch das Gesetz, die Gebote Gottes halten können. Er muss Zugang zu Gott haben, und keine Angst vor Gott zu haben, uns zu vertreten. Das ist wichtig. Und zuletzt, weil Gott gerecht ist, muss dieser Vertreter willens sein, die ganze Strafe, die über die Sünde hereinbricht, auf sich zu nehmen. Unser Vertreter muss bereit sein, deine und meine Schuld auf sich zu nehmen und sich richten zu lassen von Gott. Damit der Zorn über ihn hinweggeht und nicht über dich. Und er darf nicht im Tod bleiben. Er muss in der Lage sein, nach diesem Gericht auch wieder zu leben, damit er sich für dich und für mich verwenden kann und dir seine Gerechtigkeit und sein Leben geben kann. Und deshalb sagt eben Paulus, Gott, unsere Väter, hat Jesus auferweckt. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern er lebt und mit ihm auch wir. Und wir zeugen davon. Gott hat im Lauf der Jahrhunderte immer wieder deutlich gemacht, dass er zu diesem Zwecke einen Messias, einen Erretter auf die Welt schicken wird, weil der Mensch nicht in der Lage dazu ist. Und der Herr Jesus, wird uns berichtet, ist die einzige Person, die dazu in der Lage ist. Warum? Weil er die einzige Person ist, die das menschliche Wesen angenommen hat. Ja, er ist geboren worden von einer Jungfrau Maria und ist damit 100% Mensch. Aber gezeugt worden durch den Heiligen Geist und damit 100% Gott. Und das kann niemand von sich behaupten. Aber beides war absolut notwendig, damit das Problem der Trennung zwischen dir und Gott behoben werden kann. Und deswegen sagt Paulus in Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Du musst Gott vertrauen, du musst an Gott glauben, wie es der Michael uns am Anfang auch geschildert hat. Das muss Realität in deinem Leben werden. Du sollst dich nicht auf Menschen verlassen und auf Menschengebote. Und das ist eine gute, eine frohe Botschaft, die die Apostel hier auch in der Geschichte dem Volk immer wieder herausrufen und das, für das sie einstehen. Weil das der einzige Weg ist, damit du Frieden mit Gott erfahren kannst. Gott hat alles vor langer, langer Zeit geplant. Und dann, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das hat für dich aber heute immer noch Aktualität. Das hatte die Zeit vor, bevor er gekommen ist, war das wichtig und aktuell. Denn aufgrund dessen, auf die Hoffnung, dass er kommt, wurde dem Menschen Gnade erwiesen. Und es hat die Zeit, während er gewirkt hat, konnten die Menschen sagen, wie vertrauen darauf, dass das Realität, dass das die Wahrheit von Gott ist. Und das überdauert die Zeit auch bis heute, dass du darauf vertrauen kannst. Aber damals wie heute wollen die Menschen das nicht in ihrem Herzen sehen. Und doch ist es so notwendig, dass wir dafür für die Wahrheit Zeugnis ablegen in der Welt. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde. Das ist deine Aufgabe privat als ein Kind Gottes, davon Zeugnis zu geben. Und das, kommen wir zum Ende vom letzten Bibelvers, was ich mit euch heute noch durchgehe, finden wir im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Der Dienst, das ist ein lebenswichtiger, notwendiger Dienst, den die Gemeinde hat, damit die Welt das Licht erkennen kann, denn wir sind auch das Licht dieser Welt. Und da heißt vom 5. Kapitel Vers 18 weg, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du musst nicht bis zum Stichtag der Bundestagswahl warten. Hier wird eine Entscheidung für dich heute schon getroffen. Lass dich versöhnen mit Gott, damit dein Leben in Ordnung kommt. Hier geht es mal nicht um die anderen Menschen, die immer im Vordergrund sich drängen, sondern es geht heute mal um dich und um dein Leben. Und du hast die Wahl. Du kannst dich für das entscheiden und du musst deinen Verstand nicht ablegen, sondern du kannst selber prüfen, ob Gott ein gerechter und treuer Gott ist, aber du musst im Herzen ihm deine Türen aufschließen. Es geht um dein Leben, lass dich versöhnen mit Gott. Der Herr Jesus hat für deine Sünden am Kreuz bezahlt, er führt mit starker Hand aus der Gefangenschaft. Der Herr Jesus gibt dir seine Gerechtigkeit für dein Leben. Er stellt sich stets aufs Neue an deine Seite und verteidigt dich vor den Feinden. Und der Herr Jesus gibt dir sein Leben. Er liebt dich und gibt dir mehr als die Fülle des Lebens. Der Herr Jesus ist der Weg, der dich mit dem Vater versöhnt. Und er ist ein freundlicher und ein gütiger Gott, der dich durch diese Zeit, in der wir leben, hindurchführen möchte. Und ja, wir stehen in dieser Welt vor großen Problemen. Und die können uns entmutigen und ermatten. Aber es ist die Freude an unserem Herrn, die uns die Kraft und die Hoffnung geben, dass wir durch diese Zeit hindurchkommen. Gepriesen sei der Herr. Amen.